Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und ja, wir müssen jubeln. Wir haben jeden Grund zum Jubeln auf jeden Fall nach diesem überragenden Finalwochenende der deutschen U21-Nationalmannschaft, worüber wir reden müssen bei der WM. Denn das, was sie dort wieder gespielt haben, das war wirklich allererst damals verdient, den Titel sich gesichert. Und da muss man natürlich drauf schauen, was das natürlich jetzt mit dem Beginn des Handball des Jahrzehnts, wie der DRB aufgerufen hat, was das bedeutet und wie es weitergeht und natürlich auch ein bisschen auf das Spiel zurückschauen. Das meine ich alleine. Mein Name ist Sebastian Müller und habe heute wieder Robin Buhlitz an meiner Seite. Hallo Robin.
Hallo Sebastian und ja, schön zu dieser besonderen und äußerst erfreulichen Ausgabe dabei zu sein und über das zurückliegende WM-Finale zu sprechen.
Ja, müssen wir auch auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten es schon am Freitag besprochen, beziehungsweise Samstagmorgen habt ihr es ja gehört, was da vielleicht Köln könnte am Finalwochenende. Und wenn wir uns das anschauen, was dann die deutsche Mannschaft gemacht hat, das war ja überragend. Gegen Serbien 40-30 gewonnen, dann im Finale gegen Ungarn 30-23. In einer Partie, wo ich sagen würde, Robin, also diese deutsche Abwehr, die stand da wie ein Fels in der Brandung. Die hat, also da wäre, glaube ich, jede Mannschaft gestern dran zerschellt.
Absolut, absolut. Das war ganz, ganz großes Kino, was sie da im Mittelblock gespielt haben. Aber auch wie sie, sage ich mal, die Ungarn in Wurfsituationen getrieben haben, die dankbar für den Torwart waren. Also das war ein ganz starkes Spiel von der Abwehr im taktischen Sinne auch. Also das war nicht einfach nur eine harte und wache Abwehr. Natürlich war es das auch, aber auch einfach eine klare Idee im Abwehrspiel zu erkennen, das war total schön, fand ich, und total beeindruckend. Nämlich ganz gezielt dahin zu gehen, dass Abschlüsse zustande kommen aus Spitzenwinkeln von den Außenspielern. Die Halbspieler grundsätzlich, die Rückraum links und Rückraum rechts der Ungarn, mussten immer den langen Weg über die Mitte gehen und haben dann teilweise aus 10, 11 Metern Würfe nehmen müssen, die für David Speth keine Gefahr dargestellt haben. Und das war wirklich, wirklich stark. Und hat mich ein bisschen fast schon erinnert an die deutsche A-Nationalmannschaft, als sie das letzte Mal Europameister geworden sind gegen die Spanier im Finale. Da hat auch so eine sensationelle Abwehrleistung zum Sieg geführt, mit einem bockstarken Andy Wolf hinten drin damals. Und dieses Spiel hat mich ziemlich genau daran erinnert, wobei die U21-Nationalmannschaft natürlich ihre ganz eigene Geschichte geschrieben hat und eben nicht nur in Anführungsstrichen Europameister geworden ist, sondern damit natürlich Weltmeister geworden ist. Das auch noch im eigenen Land. Ich glaube, einen besseren Tag kann es für diese Jungs nicht geben. Und ja, frage ich mich, ich hoffe, dass es für viele noch einen besseren Tag geben wird, wenn sie mal einen großen Titel mit der A-Nationalmannschaft oder Vereinsebene holen. Aber das wird sie ewig zusammenschweißen. Und ja, die Abwehr hat dieses Spiel gewonnen. Es wurde gesagt, auch nochmal, sie sind auch nochmal drauf eingegangen, Bob Hanning als Co-Kommentator, der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Titel.
Genau.
So war es dieses Mal.
Ja, genau sieht aus. Der erste U21-Weltmeistertitel seit 12 Jahren, 2011 damals gewonnen, mit 27-18 damals gegen Dänemark. Die diesmal gar nicht im Finalwochenende mit dabei gewesen sind. Das war wirklich, wirklich eine beeindruckende Mannschaftsleistung und ich bin absolut bei dir. Die Defensive, also wie die wirklich zu vielen einfachen Fehlern gezwungen haben, die ungarische Angriff, das war wirklich sehr, sehr überraschend. Ilic, der ja bis dato wirklich ein tolles Turnier gespielt hatte, ein unglaublich wurfgewaltiger Spieler, Soran Ilic, aber der kam auch irgendwie gar nicht rein in das Spiel, er hatte nur ein einziges Tor bei 4 Versuchen, den haben sie wirklich sehr, sehr gut im Griff gehabt und das war wirklich defensiv. Ja, ganz, ganz große Spitzenklasse, sowieso mit David Speth hinten drin, der ja ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen. Er war am Anfang so ein bisschen hinter dem ungarischen Vertreter gegenüber, so ein bisschen hinterher. Aber dann, als dann auch die deutsche Mannschaft dann anfing, vorne besser zu werfen, hat auch er noch ein bisschen mehr Schwung reingebracht, Emotionalität reingebracht. Also das ist ja wirklich schon auch, der kann wirklich das Publikum auch begeistern. Wir haben es gesehen, am Ende mit 42% Quote im Finale. Also das ist schon ganz nah dem, was Andi Wolf damals bei 2016 im Europameisterschaftsfinale gehabt hat von der Quote her. Das war wirklich ja, überragend mit Ansehen. Aber ich finde halt auch, obwohl wir auch viel die Defensive gelobt haben, dass auch offensiv das wirklich gut funktioniert hat. Ne? Auch gerade die 5-1-Deckung, die ja natürlich nicht so also einfach zu bespielen ist, die sie auch bis dato nicht so häufig gesehen hatten im Turnier. Aber auch da immer wieder Lösungen gefunden, haben das noch gut gemacht mit Nils Lichtlein, der ja auch am Ende MVP geworden ist. Und auch ansonsten muss man auch sagen, wir haben zwar Leute nicht funktioniert, wie ein Renas Uschins beispielsweise oder auch ein Heidkamp. Und dann hast du aber trotzdem die Bank halt da, die dann halt genau reinkommt. Also Elias Scholtes beispielsweise, der 6 Tore macht bei 8 Versuchen, der dort da kurz vor der Pause, erinnere ich mir noch, diesen Hammerstrahl oben rechts in den Winkel reinknallt mit auslaufender Uhr, obwohl er vorher irgendwie eigentlich auf dem Boden lag und irgendwie auch wieder aufgestanden ist in 2 Sekunden und dann das Ding oben reinnagelt. Also das war halt alles überragend und das ist auch wirklich so. Zwar, es ist was anderes als die Bad Boys damals, aber diese Verbindung dieser Mannschaft, diese Einheit, dieses Wir-Gefühl, wir kämpfen gemeinsam gegen alle und da ist dann auch egal, wer auf dem Feld steht, das ist auch schon etwas, was man auf jeden Fall auch in dieser Gruppe sehr, sehr gesehen hat.
Ja, absolut. Also die Hereinnahme von Elias Scholtes, der kurz nach der Auszeit der Ungarn kam, wo das Spiel eigentlich noch relativ ausgeglichen war. Es ging ja die ganze Zeit vom 7-7, ging die deutsche Mannschaft dann in Führung, die sie, glaube ich, auch kein einziges Mal dann wieder hergegeben hatte. Was war nichtsdestotrotz immer so ein Hin und Her, du hattest es angesprochen, der ungarische Torhüter war stark im Spiel in der ersten Halbzeit und da hatte man das Gefühl, es könnte in beide Richtungen immer so ein bisschen kippen. Aber dieser Lauf zur Halbzeit hin, zum Ende der ersten Halbzeit hin, der ganz klar verbunden war eben mit der Hereinnahme von Elias Scholtes, der war extrem wichtig und hat, glaube ich, diese Sicherheit gegeben und dieses Bewusstsein. Unser Captain Renas Uschins funktioniert heute vielleicht nicht ganz so gut, aber wir haben so viel Schlagkraft von der Bank. Elias Scholtes nimmt dieses Spiel in die Hand, nimmt sich diesen komplett verrückten Wurf mit irgendwie 2 Sekunden auf der Uhr und nagelt den einfach. Wirklich, der war haarscharf am Schädel vom Keeper vorbei. Ne? Also der Torwart war, glaube ich, froh, dass er da nicht noch eine Irre rasiert gekriegt hat von dem Wurf, weil da auch richtig Zunder dahinter war. Aber das war halt 100% Überzeugung. So, es sind noch 2 Sekunden auf der Uhr und du willst eben nicht mit einer 3-Tore-Führung, mit einer 2-Tore-Führung, sondern mit einer 3-Tore-Führung in die Pause gehen, um ein bisschen mehr Sicherheit und dieses gute Gefühl mitzunehmen. Und da hat er einfach alles reingelegt. Und die Reaktion, obwohl es nur die Halbzeitpause war, von Elias Scholtes war schon einfach so beeindruckend und er hat die ganze Mannschaft und die ganze Halle mitgenommen, sodass sie mit einem sensationellen Gefühl in die Pause gegangen sind und aus der sind sie dann einfach saustark zurückgekommen, muss man ganz einfach sagen. Es gab dann irgendwie zwischenzeitlich einen kurzen Lauf, ne, sodass bis zur 40. Minute die Ungarn, glaube ich, nur 4 Tore gemacht haben und Deutschland aber auf eine 6 Tore der Führung davongezogen ist. Gut, sie haben sie noch mal ein kleines bisschen rankommen lassen, weil Justus Fischer natürlich die zweite Zeitstrafe relativ früh im Spiel bekommen hat. Der spielt ja auch Innenblock, ist der Abwehrchef, ganz klar. Aber auch das haben sie gut überwunden und sich dann doch wieder mit einem 3-Tore-Vorsprung, mit einem 3-Tore-Lauf weggesetzt und auf 21-17 davongezogen, dann 24-18 hinten raus. Und ab der 50. Minute, sage ich mal, war das Ding fast schon gegessen. Und das wurde dann souverän und solide runtergespielt. Ja, und ab der 50., 51. Minute brach dann auch endgültig so Partystimmung los. Ne? Also das Publikum, es war am Ende ausverkauft. Ich glaube, 8.200 Zuschauer passen in die Max-Schmeling-Halle rein in Berlin. Es war komplett ausverkauft. Genau das, was wir uns erhofft hatten in unserer Aufnahme nach dem Viertelfinale, wo wir gesprochen hatten. Es war eine Wahnsinnsstimmung und ja gut. Hinzu kam in der zweiten Halbzeit natürlich auch, dass irgendwann David Späth in jedem Kopf von jedem ungarischen Spieler drin war. Ne? Also es gab Doppelparaden, es gab gehaltene 7 Meter. Es war so, nimm du ihn, ich will nicht. Irgendwann so ein bisschen das Gefühl im ungarischen Angriff. Also ohne den Ungarn zu nahe treten zu wollen. Aber das war einfach eine sensationelle Vorstellung dann auch von David Späth, der sich natürlich auch dann irgendwie von dieser Kulisse hat mittragen lassen.
Ja, definitiv. Er hat sich auch mit angefeuert und dann, also ist selbst am Anfang auch schon so ein bisschen, auch wenn es nicht so viele Paraden gewesen sind, aber auch einfach für die Emotionalität gesorgt. Und das hat ihn dann auch noch weitergetragen und so. Und es war also wirklich, ja, es war eine große Handballparty. 8.235 Zuschauer sind es offiziell gewesen, die in der Max-Schmeling-Halle saßen, also wirklich ausverkaufte Bude. Und ja, also wirklich ein absolutes Handballfest. Und es war ja nicht nur auf ein Handballfest vor Das schnell. Also in der Halle, sondern natürlich auch vor dem TV-Gerät, 1 Million Zuschauer, in der Spitze 1,27 Millionen Zuschauer, die das geschaut haben bei Eurosport. Eine unglaubliche Zahl für eine U21-WM. Das müssen wir nicht vergessen, es ist eine U21-WM. Es ist nicht mal die Herren oder so, es ist eine U21-WM. Und sie haben in beiden Spielen am Wochenende eine Einschaltquote von 1,5 Millionen gemacht.
Total. Es ist großartig. Das ist großartig. Aber natürlich sage ich das jetzt, auch vollkommen verdient. Also wer sich das hat entgehen lassen, also jeder Sportbegeisterte, der sich das hat entgehen lassen, der hat einfach was verpasst. Ganz ehrlich, also wenn du ein bisschen Sportbegeisterung hast, dann reißt dich das doch einfach nur total mit, dass irgendwie junge Burschen zwischen 19 bis 21 im eigenen Land um den WM-Titel kämpfen und irgendwie handballverrückte Leute hinter sich bringen, begeistern und noch viele andere Sportbegeisterte, sage ich mal, mitziehen. Und das war einfach großartig zu sehen. Und diese Truppe ist halt auch total sympathisch, ne? Weil sie einfach so eine echt gut zusammengewachsene goldene Generation ist. Die spielen ja jetzt auch in der Konstellation gefühlt alle schon seit fast 5, 6 Jahren spielen die ja alle schon zusammen. Also dieses Ziel WM 2023 im eigenen Land, das konnte ja auch richtig gut verfolgt werden. Und du hast dieses Jahrzehnt des Handballs in Deutschland ja schon angesprochen, das hat es perfekt eingeleitet. Und ich hoffe einfach mega, wann ist die Weltmeisterschaft der A-Nationalmannschaft?
Die Heimweltmeisterschaft ist 2027, wenn mich nicht alles täuscht.
2027, und da hoffe ich und bin mir relativ sicher, wenn sie vernünftige Einsatzzeiten kommen und die richtigen Entscheidungen, sage ich mal, treffen und zu den richtigen Vereinen gehen, wovon ich ausgehe, werden wir jemanden wie Nils Lichtlein, Renas Uschins, Justus Fischer wiedersehen.
Ja, definitiv. David Späth.
Ja,
auch mit Sicherheit.
Definitiv.
Also, der hat sich, also, ihr habt es auf Twitter geschrieben, der hat sich auch mit so einer Leistung, weil er sich auch mehr Spiele verdient. Ist natürlich nicht ganz einfach, weil vor ihm natürlich auch zwei absolute Top-Leute stehen, mit Joel Bierlem und einem Michael Appelgren, aber ich glaube, der wird sich auf jeden Fall in die Stammformation irgendwie auch einspielen, beziehungsweise wenn es da bei den Rennecke-Löwen nicht klappen sollte, dann gibt es mit Sicherheit auch genug andere Mannschaften, die auf so einen jungen Mann nur gerne bauen möchten im Endeffekt, genau.
Absolut, absolut.
Ja, ich meine, wenn wir sonst noch natürlich auf jeden Fall erwähnen müssen, wie gesagt, Nils Lichtlein, ich habe es schon gesagt, ist MVP geworden, absolut verdient in meinen Augen. Justus Fischer, bester Kreisläufer als ins All-Star-Team reingekommen, David Späth als bester Torhüter im All-Star-Team gewesen. Also es gibt viele Jungs, die es sehr, sehr gut gemacht haben, aber wie gesagt, das ist natürlich einfach eine Gesamteinheit, die natürlich da für diesen Erfolg gesorgt hat und natürlich jetzt auch, wenn wir darüber sprechen, dass das Handball, dass der DHB das Jahrzehnt des Handballs ausgerufen hat, ist es natürlich dieser Auftakt gewesen. Das war natürlich genau das, was du dir hoffen kannst. Du bist Weltmeister im eigenen Land, schaffst eine Euphorie, die natürlich jetzt mitgetragen werden soll in das Heimturnier, was ja in noch nicht mal 6 Monaten stattfinden soll. Also, wobei sind ja doch ungefähr 6 Monate sind es. Also, das ist eigentlich genau das, was man sich erhofft hat mit hier beim DHB.
Ja, absolut, absolut. Es war auch einfach schön zu sehen, aber das erwarte ich auch, dass dann Alfred Gislason und Erik Wuttke die ganze Zeit vor Ort sind und sich genau dieses Turnier anschauen, weil, wenn wir ehrlich sind, so viele Optionen hat Alfred Gislason im Rückraum in der A-Nationalmannschaft nicht, sodass er gut daran tut, sich die Jungs anzuschauen und sie so schnell wie möglich und so früh wie möglich in ihren Kader zu integrieren. Wohin eine frühe Integration junger Talente auf absolutem Top-Niveau in A-Nationalmannschaften führen kann, sehen wir jedes Jahr aufs Neue bei den Dänen und das seit 10 Jahren. Die gewinnen alles weg und haben immer wieder neue absolute Ausnahmekönner mit dabei. Matthias Gitzel ist da eingestiegen mit gerade mal 20, 21 Jahren in die A-Nationalmannschaft und ist inzwischen einer der besten Handballer der Welt. Simon Püttlik bei der letzten WM den absoluten Durchbruch gefeiert. Und so kannst du weiter da durchgehen. Also die Dänen machen es vor und Alfred Gislason wird, glaube ich, es ähnlich handhaben. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel aus U21-Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft und dem, was die DHB da geschaffen hat, echt Früchte trägt. Und man hört Bob Hanning ja selten, sage ich mal, positive Worte verlieren über Strukturen und Verbände, sage ich mal, denen er nicht vorsteht oder die er nicht geschaffen hat. Aber selbst er war voll des Lobes, auch für den DHB, wie sie dieses Turnier wie sie diese Weltmeisterschaft auf die Beine gestellt haben. Und das muss man auch einfach sagen. Man muss dem DRB da auch ein Lob aussprechen. Und jetzt freue ich mich irgendwie umso mehr auch noch auf die EM im eigenen Land und hoffe, dass da ja nicht nur, also bei der Stimmung und der Euphorie im Land mache ich mir keine Sorge. Ich glaube, das wird klappen. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen hoffen, dass es sportlich auch wieder ein bisschen bergauf geht für Deutschland, weil die letzten Testspiele beziehungsweise dieser EHF-Cup oder wie er hieß, doch ja etwas ernüchternd waren, muss ich sagen. Aber das kann sich natürlich mit ein bisschen Vorarbeit und der Rückkehr einiger Rückraum, ja, Shooter, hoffe ich mal, auch wieder ändern.
Ja, das denke ich doch definitiv auch. Also ja, Euphorie ist, wie gesagt, da. Jetzt geht es auch nur darum, dass man natürlich dann noch sportlich erfolgreich ist und dass man dann natürlich auch dann diese Euphorie einfach dann dort weitertragen kann. Wir werden es natürlich drauf schauen. Wie gesagt, es gibt dann noch ein bisschen Zeit. Die Jungs können noch in den Vereinen empfehlen. Natürlich dann auch langfristig, dass sie auch wirklich mitkommen in die Nationalmannschaft. Aber da gibt es mit Sicherheit auch gerade auf der rückraumrechten Position ein paar Namen von den Jungs, die da mit dabei gewesen sind, die wir vielleicht dann auch in der Nationalmannschaft sehen könnten. Denn wie gesagt, da sind wir nicht mehr so stark besetzt, wie wir es früher einmal gewesen sind. Aber damit wollen wir das ganze Thema jetzt abschließen. U21 WM, wie gesagt, die Jungs haben das überragend gemacht. Es ist ein toller Start gewesen. Und ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer Aufnahme. Wie gesagt, diesmal nur ein bisschen kurz und knapp. Aber ich meine, die Jungs haben es auch verdient, einfach nochmal erwähnt zu werden mit ihrer unglaublichen Leistung. Wir dürfen natürlich auch eure Meinung gerne zu den Jungs teilen. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und gerne uns auch Rezensionen schreiben, Facebook, beziehungsweise bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeit, das zu tun, uns Rezensionen dazulassen, uns Feedback zu geben. Wir sind sehr offen für euer Feedback, freuen uns natürlich auch auf eure Vorschläge, denn Sommer ist noch ein bisschen länger. Klar, da gibt es noch das ein oder andere kleinere Turnier, was man mal im Auge haben könnte, zum Beispiel U18 WM der Männer, vielleicht auch noch so ein Thema, was man mal drauf schauen kann. Schauen wir, wie die Jungs dort schlagen, aber wenn ihr Vorschläge habt, gerne immer her damit. Wir werden mit Sicherheit auch noch in den nächsten Wochen mit Sicherheit dann noch von uns hören lassen in unregelmäßigen Abständen. Also von daher unbedingt unseren Podcast abonnieren bei eurem Podcatcher eurer Wahl, damit ihr dann auch die neueste Folge bekommt. Und dann hören wir zunächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.